Joanne Lann sang da zuletzt die Arie »Zerfließe mein Herze« aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Eine aktuelle Aufnahme unter der Leitung von Lars-Ulrich Mortensen mit Concerto Kopenhagen, die weiteren Solisten Nicolas Mulroy Tenor und Peter Harvey Bass. Hier auf NDR Kultur hören Sie heute noch weitere Passionsmusiken. Um 11 Uhr eine Markus-Passion von Nikolaus Mattes, neu komponiert im barocken Stil. Und um 19 Uhr eine neue Rekonstruktion der Lukas-Passion von Johann Sebastian Bach. Weitere Infos dazu auch auf ndr.de/kultur. Dort finden Sie in Kürze auch diese Sendung. Gleich folgen die Glaubenssachen. Noch einen ruhigen Karfreitag wünscht Ihnen Friederike Westerhaus.
NDR Kultur. Glaubenssachen.
Komplex und kantig über einen schwierigen Feiertag. Florian Breitmeier im Gespräch mit dem Theologen und Mystikexperten Gotthard Fuchs.
Der Karfreitag ist ein sperriger Feiertag. So sperrig wie ein Stein vor einem Felsengrab. Ein Tag, der aber auch vielen Christinnen und Christen heute fremd geworden ist. Dabei ist das einst grausame Geschehen auf Golgotha auf brennende Weise aktuell. Denn der Karfreitag, das ist eine Gewaltgeschichte. Ein stiller Feiertag zwar, aber zugleich voll von schreiender Ungerechtigkeit. Über einen kantigen und komplexen Feiertag möchte ich nun sprechen mit dem katholischen Theologen, Priester und Mystikexperten Gotthard Fuchs, der der Bedeutung des Karfreitags, dessen Botschaft und auch Widersprüchlichkeit seit langem nachspürt. Die Gefangennahme Jesu, der Prozess, die Kreuzigung, der Tod. Der Karfreitag erfordert ja das bewusste und schonungslose Anschauen einer extremen Situation. Gotthard Fuchs, vielen Menschen fällt das heute aber schwer, dieses Hinschauen. Warum?
Ich weiß gar nicht, ob es so schwer fällt, denn wir kriegen ja praktisch täglich im Fernsehen schreckliche Nachrichten serviert. Und die schauen wir ganz selbstverständlich an, die sind weit weg. Aber sie betreffen natürlich die Weltlage insgesamt und irgendwie dann auch jeden nachdenklichen Zeitgenossen in so einer vielleicht auch Lustangst von Schrecken, von Erschütterung, von Faszination.
Mit Blick auf den Karfreitag, da gibt es ja vor allem zwei Deutungen. Die erste, wenn ich das so skizziere, früh entwickelte und dann vor allem im Mittelalter theologisch intensivierte Auffassung lautet ja, Gott brauchte ein notwendiges Sühneopfer, um sich überhaupt mit den Menschen versöhnen zu können. Jesus stirbt für eine Menschheit, die durch den Sündenfall Adams im Paradies schuldig geworden ist. Das ist die erste Version. Die zweite lautet, im Tod am Kreuz stirbt Gott als Mensch, um nah bei den Menschen zu sein und so seine unbegrenzte Liebe den Menschen gegenüber konkret zum Ausdruck zu bringen, sie anschaulich zu machen und vielleicht auch konkret erfahrbar zu machen. Dieses jahrhundertealte Ringen um die Deutung des Kreuzestods zeigt das auch heute noch ein Vermittlungsproblem der Kirchen, der eigenen Heilsgeschichte gegenüber.
Das ist immer wieder ein Riesenproblem und die beiden Deutungen, die Sie nennen, sind ja auch sehr zeitbedingt und auch sehr zu relativieren. Allein die Frage, was hat denn das Leiden Jesu mit Gott zu tun, ist ja heute neu zu buchstabieren. Ich wähle deshalb mal ein Beispiel aus der Gegenwart. Was ist mit dem Schicksal von Nawalny, von dem wir jetzt ja wissen, dass er sich sogar sehr entschieden als Christ verstanden hat? Also da ist ein Mensch, der sich verausgabt für Gerechtigkeit und Frieden, der dafür fürchterlich leiden muss, der dafür dann auch sterben muss. Das Ganze ist ein Unrechtszusammenhang der Extraklasse. Wie gehen wir damit um? Das ist himmelschreiend, ja? Also gut, und wenn ich von dem Geheimnis, das wir Gott nennen, ausgehe, dann muss ich fragen, wie hängt das damit zusammen? Und eine rote Linie ist völlig klar. Ein Gott, der das Leiden der Menschen will oder sogar Sühne fordert, ist unausstehlich und abzulehnen. Die alte Vorstellung, dass Gott Sühne braucht, die stammt aus dem Mittelalter, aus einem Feudalsystem. Das braucht jetzt gar nicht lange erläutert zu werden. Jedenfalls ist es in dieser Form heute absolut missverständlich, als wäre da ein beleidigter Gott, der irgendwie Sühne fordert. Das sind Projektionen von damals, damals vielleicht verständlich. Aber heutzutage muss klar sein, wenn ich gerade als Christ Gott sage, dann meine ich einen, der das Leiden nicht will, der sogar dem Kain, dem Brudermörder, ein Rettungsmal auf die Stirn gemacht hat, weil selbst der Kain noch sein Geschöpf bleibt, aber der das Leiden nicht will. Und der gerade deshalb mit diesem Jesus geht, so würde ich jetzt deuten, weil dieser Jesus eben menschenfreundlich, konfliktfähig, aber gewaltlos die Güte Gottes repräsentiert und dafür leiden muss, dafür ans Kreuz geht. Also das Kreuz ist ja kein Ziel und es ist ja nicht irgendwie suizidal, dass er da auf diesen schrecklichen Tod zugeht, sondern es ist die bittere Konsequenz von Unrechtsverhältnissen, die er dadurch aufdeckt, genauso wie Nawalny.
Aber dieser doch kantige, sperrige Karfreitag fällt ja auch den Kirchen zunehmend schwerer, den auch noch zu vermitteln, den Christinnen und Christen so nahe zu legen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Zum Teil sind es überlieferte Formulierungen, wie gesagt, dass Gott seinen Sohn dahin gibt, ja sogar, dass er seinen Sohn schlachten lässt. Das sind Vorstellungen, die völlig missverständlich tradiert wurden und oft querstehen. Aber ich mache in der Seelsorge und im Gottesdienst auch die Erfahrung, dass es sehr viele Christen gibt, die sich erschüttern lassen und die durchaus im Gottesdienst etwas davon mitbekommen. Karwoche, Karfreitag heißt ja, es ist zum Heulen. Kar ist ein mittelhochdeutsches Wort, Kara heißt Trauer, heißt Wut, heißt ja, es ist zum Heulen. Man muss hineingehen in die Leidensgeschichten der Menschen und zwar auch in die Gewaltgeschichten, die Tätergeschichten. Und gerade die Karfreitagsliturgie, wie sie aus uralten Zeiten überliefert ist, ist ja eine dramatische Konfrontation mit den eigenen Täteranteilen und mit der Täter- und Täterinnenproblematik. Gerade weil Gott das Leiden nicht will.
Würde bei diesem Aspekt gerne bleiben, Gotthard Fuchs, denn die Frage der Gewalt und der Gewaltlosigkeit, ja auch der Feindesliebe, die ist ja in diese Karfreitagsgeschichte von Anfang an eingeschrieben. Auch heute noch ist das ja eine provozierende Geschichte. Und ich denke da zum Beispiel mit Blick auf die Aktualität auch an jüngste Äußerungen des Papstes in einem Fernsehinterview mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Da hatte Papst Franziskus ja Verhandlungen ins Spiel gebracht, um die Gewalt zu durchbrechen, ohne dabei aber den Aggressor dieses Krieges, nämlich Russland, klar beim Namen zu nennen. Agiert der Papst da nicht auch widersprüchlich, wenn man bedenkt, dass die Gewaltgeschichte des Karfreitags ja davon erzählt, dass es wichtig ist, konsequent an der Seite der Schwachen, auch der Gewaltopfer zu stehen, solidarisch mit ihnen zu sein und Feindesliebe ja nicht bedeutet, Gewalt widerstandslos hinzunehmen, sich ja sogar resignativ einfach abzufinden.
Gewaltverzicht ist A und O, aber Gewaltverzicht heißt ja nicht konfliktlos. Jesus war ja kein Softie, sondern ist ja hoch konfrontativ und auch in gesunder Weise aggressiv mit der Situation und mit den Situationen seines Lebens umgegangen. Also Gewaltverzicht ist nicht einfach die Backe hinhalten und sich verhauen lassen, sondern die andere Backe wegnehmen. Also es ist durchaus ein aktiver Gewaltverzicht. Und das hat in der Tradition dazu geführt, dass man sagt, in Notfällen, in Extremfällen, ist dann auch zum Beispiel ein Abwehrkrieg gerechtfertigt, in Notfällen. Und das geht in dem Diktum jetzt des Papstes völlig unter. Deswegen ist das sehr unglücklich. Man sollte es eigentlich völlig vergessen, weil es mehr Durcheinander bringt als Klarheit stiftet. In christlicher Perspektive muss eben beides klar sein. Gewaltverzicht ist sehr gut, aber ist nicht aggressionslos. Es gibt gute Aggressionen. Und Notwehr gehört zur Menschenwürde, gehört zum Gerechtigkeitswillen Gottes. Und deswegen hat die Kirche immer auch so etwas wie die Lehre vom gerechten Krieg hochgehalten. Und das hat der Papst in diesem Interview leider nicht dazu gesagt.
Wenn man da mal nach einer Definition sucht, für was der Karfreitag heute stehen könnte, würden Sie da mitgehen zu sagen, der Karfreitag steht für das Wahrnehmen von Gewalt, in die wir auch unverschuldet in unserem Leben geraten können, auch erleiden müssen, aber eben auch für das Wahrnehmen von Gewalt, die wir Mitmenschen zufügen, direkt oder indirekt.
Exakt. Meine Kurzformel wäre, der christliche Glaube an Gott ist Gewaltanschauung. Hier wird nicht weggeguckt, hier wird ganz desillusionierend geschaut, wer wir Menschen sind. Wir sind alle Söhne und Töchter Kains. Der gute Schriftsteller Max Frisch hat mal vor Jahren in seinem Tagebuch wunderbare Fragen formuliert zur Gewissenserforschung und eine heißt, gesetzt den Fall, Sie haben noch keinen umgebracht, womit erklären Sie sich das? Das finde ich toll, weil es genau in diese Blase der Wohlanständigkeit und des guten Willens hinein sticht, mit der man am grünen Tisch darüber reden kann, ja, was ist Gewalt, was nicht, aber wo sind denn meine Gewaltanteile? Und die anzuschauen und auf den Tisch zu bringen, die werden im Sinne der Jesusgeschichte werden sie aufgedeckt, geoffenbart. Es wird also auch gegen eine Ideologie des guten Wollens, der angeblich Anständigen, die anderen sind immer die Achse des Bösen, revoltiert. Nein, ich muss immer bei mir selber anfangen. Und die Karfreitagsliturgie zum Beispiel ist eine wunderbare Liturgie. Die Frommen treten vor, sie verehren das Kreuz, sie schauen auf den Gekreuzigten, sie schauen auf den, den sie durchbohrt haben. Das heißt, sie outen sich mit ihrem Gewaltpotenzial als ja, Sünder. Und damit fängt die Verwandlung in Richtung Frieden an. Dass wir nicht von anderen was erwarten, sondern dass wir selber mit unseren Täteranteilen und Täterinnenanteilen anders umgehen.
Ich würde gerne noch mal auf den Prozess gegen Jesus selber zu sprechen kommen, der ja auch zu der Kreuzigung führt. Denn da stellt ja der römische Richter und Statthalter Pontius Pilatus zwei ganz zentrale Fragen, die, glaube ich, auch heute noch in jeder Glaubensgemeinschaft eine ganz wichtige Rolle spielen, aber auch in jedem politischen System. Nämlich die erste Frage, das ist ja die Machtfrage, bist du der König der Juden? Und die zweite, wenn man das so sagen kann, ist die Sinnfrage, nämlich was ist Wahrheit, fragt ja Pilatus Jesus. Was zeigt sich anhand von diesen beiden Fragen für Sie mit Blick auf den Karfreitag, aber auch mit Blick auf das Ringen bei den Menschen um die großen Themen?
Was die Machtfrage angeht, da treffen Sie natürlich in der Tat einen ganz zentralen Punkt. Macht ist nicht schlecht, weiß Gott nicht. Und es muss klar unterschieden werden von Gewalt im Sinne von zerstörerischer Gewalt und Ausbeutung über andere. Aber Macht hat eben de facto, so wie wir jenseits von Eden gebaut sind, immer dieses Gefälle zur Unterdrückung. Wir lesen in der katholischen Kirche zurzeit das Markus-Evangelium und an entscheidender Stelle heißt es da, sagt Jesus, die Herren der Welt herrschen herunter auf ihre Völker und auf die anderen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Und der Gegenbegriff heißt Diakonie. Also heißt Hilfsbereitschaft, heißt Solidarität, heißt Einfühlung, heißt Würdigung des anderen. Also Macht, das ist ja auch Macht. Wie helfe ich? Aber es ist so, die wahre Macht ist christlich die, wo ich eine Schwäche habe für den anderen. Das ist das Paradox, dass wenn der Paulus zum Beispiel sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Nichts ist schwächer als Liebe und nichts ist stärker als Liebe. Und nichts ist in Wahrheit dann auch mächtiger als diese Ohnmacht, diese Schwäche, die wir füreinander haben, weil die ja gerade ja, Beziehung und Frieden schafft. Soweit vielleicht mal zur Machtfrage. Ja.
Und wie deuten Sie dann die Frage nach der Wahrheit, die ja auch in der Karfreitagsgeschichte aufgeworfen wird?
Genau, nach dem Sinn. Wahrheit wird nicht am grünen Tisch beschlossen und anderen um die Ohren gehauen, sondern Wahrheit ist immer Lebenswahrheit, Glaubenswahrheit, ist also nie nur kognitiv hier gemeint, sondern ganz praktisch. Wie gesagt, das, was währt und sich bewährt, die Währung des Guten gegen die Währungen des Bösen und der Lüge, ja, der Fake News und so. Und was ist Wahrheit? Die ganze Geschichte beim Johannesevangelium signalisiert, Wahrheit ist nur Liebe und Liebe nicht als Gefühl, sondern als Praxis im Sinne des Samaritergleichnisses etwa. Also wenn einer unter die Räuber fällt, dann hilft man ihm und man sieht auch zu, dass die Räuber in ihre Schranken gewiesen werden, dort wo es möglich ist. Das schließt eben auch ein, diese Jesus-Geschichte als eine Lebens- und Hoffnungsgeschichte, weil hier gezeigt wird, wie die Verwandlung von Bösem in Gutes geschieht, wie Gewalt sozusagen verwandelt werden kann in Mitmenschlichkeit. Und das ist die Wahrheit. Und auf die kommt es an. Und Lügen, ne, heißt verwirren, heißt durcheinanderbringen, heißt desolidarisieren, heißt gegeneinander aufhetzen, wie wir das ja überall erleben. Also ich plädiere sehr dafür, dass wir Wahrheit jetzt nicht intellektualistisch buchstabieren als eine Kopfgeburt, sondern handfest. Was tut mir gut? Was ist wahr für mich? Worauf verlasse ich mich? Das ist auch ganz wichtig. Ja? Worauf kann ich bauen? Das ist Wahrheit.
Bei dem Leben und Niederdrücken, bei den Begriffen, die Sie ja auch in diesem Gespräch verwandt haben, Gotthard Fuchs, würde ich gerne noch einmal auf den Karfreitag und auch die kommenden Tage schauen. Denn es gibt ja kein softes Hinübergleiten von der bitteren Erfahrung des Karfreitags in die freudig strahlende Osternacht. Denn dazwischen liegt ja der Karsamstag, der theologisch gesehen, könnte man ja sagen, schroffste Lockdown des Lebens. Also morgen herrscht für Christinnen und Christen Grabesruhe. Jesus ist tot. Ist der Karsamstag vielleicht der schwierigste Tag für Christen?
Er ist leider oft unterbelichtet gewesen, obwohl er eigentlich der spannendste von allen ist, finde ich. Denn, und das kann man gerade von der Ostkirche lernen und von den Osterbildern der Ostkirche, da ist nämlich diese Vorstellung, Jesus ist in den Tod zu den Toten hinabgestiegen. Also für uns, jetzt mal salopp gesagt, ist damit gemeint, hier läuft nichts am Karsamstag, da ist auch keine Liturgie und nichts. Und es sieht wie tot aus, aber in Wahrheit, im Lichte des Gottesglaubens, im Lichte des Osterglaubens, ist Jesus hinabgestiegen sozusagen zu den Toten und holt sie alle raus. Also Karsamstag ist von daher gesehen goldwertig und muss ganz neu wiederentdeckt werden. Man müsste sozusagen mit Jesus auf die Spur gehen und sagen, wo geschieht Tötung, wo sind Tote, wo ist Totholz im Wald der Menschheit und wie kriegen wir das wieder zum Leben, so.
Aber jetzt stellt sich ja schon die Frage, nachdem Sie einen so aktiven Jesus am Karsamstag beschrieben haben, ist er denn gar nicht tot?
Das ist ein Paradox und das kriegen wir nicht eins zu eins logisch gebacken. Natürlich, er ist mausetot und es ist nichts, der Tod ist schrecklich und bitter und der Tod eines schuldlos hingerichteten ist einfach empörend und himmelschreiend, das ist die eine Seite. Und die andere ist eben zu sagen, Christen sind immer Protestleute gegen den Tod. Sie sind es, weil sie davon ausgehen, dass Gott eben stärker ist als der Tod, weil er das Leben ist, weil er der Schöpfer ist und immer sozusagen das letzte Wort behält, auch in dieser Dramatik der Gewalt- und Leidensgeschichten, also der Passionsgeschichten von Jesus bis Nawalny und von Abel angefangen im Grunde, ja, ist die Menschheitsgeschichte eine Tötungs- und Todesgeschichte. Und das Christentum ist so kühn zu sagen, wir setzen anders an. Wir haben, wenn wir Gott sagen, ein Gegenüber, einen Glauben in Jesus Christus geschenkt bekommen, der wie ein archimedischer Punkt diese ganze Todesgeschichte aushebelt und dann sogar dort, wo anscheinend nur Verzweiflung angesagt ist, Karfreitag und Karsamstag, sich zeigt, dass hier eine Gegenbewegung da ist, eine Lebensbewegung.
Wenn ich am Ende dieses Gesprächs Gotthard Fuchs noch einmal zusammenfassend fragen darf. Was gibt mit Blick auf den Karfreitag Anlass zur Hoffnung in diesen verrückten Zeiten?
Heute wird viel von Resilienz gesprochen, von innerer Widerstandskraft, also von einem Bezugspunkt meiner Hoffnung. Ja, ich meine, ich bin jetzt bald 86 Jahre, ich frage mich ja auch, was ist in meinem Tod, der steht bevor, wo gehe ich hin? Das bleibt ein offenes Geheimnis. Aber wenn ich das zusammenbuchstabieren darf mit der Jesusgeschichte, mit der Geschichte der Glaubenden, mit der Geschichte der Widerständler in der Geschichte, derer, die immer auf das Gute gehofft haben und dafür sogar oft ihre Haut zum Markte getragen haben, wenn ich diesen ganzen Pool sehe, dass es eben doch schöpferisch vorangeht und nicht das Böse das letzte Wort hat, sondern das Gute, da ist der Karfreitag und ist Ostern ein gigantisches Movens, sodass wir eben als Christen nicht zufällig die Zeitrechnung sagen, nach Christi Geburt, das heißt aber auch nach Christi Auferstehung, können wir anders auf die Welt schauen. Wir können und müssen desillusionierend das Unrecht beim Namen nennen und müssen kämpfen, wo wir können, dass das aufhört. Klar, wenn es sein muss, vielleicht sogar mit einem gerechten Notwehrkrieg. Aber zugleich müssen wir wissen, das Entscheidende machen nicht wir, sondern das ist eine größere Macht am Werk, dieses Geheimnis, das wir Gott nennen, und auf das ist absolut Verlass. Also die Hoffnung auf das Ganze, auf die Fülle des Lebens, die Ewigkeit des Lebens, führt gerade dazu, dass wir jetzt schon das Leben, das uns gegeben ist, zum Guten nutzen, wo wir können und gar nicht leidenschaftlich genug, jetzt schon gegen Unrecht angehen und kämpfen, zur Not sogar dort, wo es einen gerechten Notwehrkrieg geben muss. Und dass wir aber uns des Guten freuen, dass wir es fördern und dass wir dem Bösen widerstehen und dafür alles einsetzen, ohne die Angst verloren zu gehen, ohne die Angst vor dem Tod. Denn das ist vielleicht der größte Feind, der uns so lähmt, hier und jetzt die prallen Möglichkeiten des Guten zu nutzen.
Komplex und kantig. Über einen schwierigen Feiertag. Das war der Theologe und Mystikexperte Gotthard Fuchs im Gespräch mit Florian Breitmeier. Die Sendung können Sie nachhören und auch nachlesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD Audiothek. Am Ostersonntag in den Glaubenssachen das leere Grab. Kleine österliche Theologie der doppelten Verneinung.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emily Seidel. Bei den Kranken- und Pflegekassen droht ab nächstem Jahr ein Milliardenloch. Das könnte zur Folge haben, dass die Beiträge deutlich steigen, sagte der Chef der Krankenkasse DAK Gesundheit Storm dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
In der Krankenversicherung werde bis zum Ende des Jahres ein Defizit von bis zu 2,5 Milliarden Euro auflaufen. Und das sei noch eine vorsichtige Schätzung, sagt Storm. Auch die Pflegeversicherung werde nicht mit den Beitragseinnahmen auskommen. Konkret könnte das bedeuten, dass die Beiträge bei der Krankenversicherung um 0,5 und bei der Pflegeversicherung um 0,2 Prozentpunkte steigen. Storm warnte Gesundheitsminister Lauterbach außerdem davor, die Krankenkassen mit immer mehr Ausgaben zu belasten. Damit meint er zum Beispiel Lauterbachs Idee, neue Medizinstudienplätze zu schaffen und dafür Mittel aus den gesetzlichen Krankenkassen zu verwenden.
Bei einem Unfall mit einem Reisebus